Waldorf Perspektiven. Säule der Demokratie. Teilhabe, Kultur und Vielfalt.
Rudolf Steiner, der vor 150 Jahren geboren wurde und als Gründer der Anthroposophie sowie der Waldorf-Schulbewegung bekannt ist, hinterließ ein Erbe, das bis heute Bestand hat. Allerdings finden es manche Anhänger herausfordernd, sich kritisch mit bestimmten Aspekten seiner Lehren auseinanderzusetzen, die rassistische und antisemitische Ansichten wiedergeben. Herzlich willkommen auf Tide Radio zu Waldorf Perspektiven, dem Podcast, der die Waldorf-Pädagogik neu denkt. Am Mikrofon Jean-Pierre Aguiar-Durañona. Heute tauchen wir tief ein in die Diskussion über die Herausforderungen und Chancen, denen sich die Waldorf-Pädagogik gegenüber sieht, insbesondere im Kontext von Antisemitismus und Rassismusvorwürfen. Inspiriert durch den Artikel Abschied von Guru aus dem Erziehungskunst im Dezember 2000, haben wir uns mit unseren Gästen, den Autoren des Artikels Markus Schulze und Thomas Voss, zusammengefunden, um über ihre persönlichen Erfahrungen und ihre Sicht auf diese Themen zu sprechen. Ahoi, ihr zwei, schön, dass wir uns hier treffen.
Ja, Jean-Pierre. Vielen Dank, Jean-Pierre, dass du uns eingeladen hast.
Sehr gerne.
Ich freue mich auch sehr.
Ja, super. Als ihr vor fast einem Vierteljahrhundert das erste Mal über den Abschied von Guru gesprochen habt, welche Kernpunkte standen im Mittelpunkt der Diskussion und wie seht ihr diese Themen heute? Thomas.
Ja, also vielleicht soll man noch dazu sagen, dass dieser Titel Abschied vom Guru mit einem Fragezeichen versehen war, denn wir wollten nicht das irgendwie urteilen, sondern wir wollten erstmal einen Diskussionsraum öffnen für die Fragen, die mit dieser Thematik, also insbesondere Antisemitismusvorwürfe, zu tun haben. Und Markus und ich, die wir beide immer an politischen Fragen, gesellschaftlichen Fragen interessiert sind, hatten so den Eindruck, dass die Tiefe, die man eigentlich sozusagen für diese Diskussion braucht, nicht erreicht wurden, weil viele sehr in einer vorsichtigen, manchmal auch abwehrenden Haltung verharrten. Und da haben wir ein paar Autoren, die sich auch mit dem Thema beschäftigen in der anthroposophischen oder Waldorfbewegung, uns vorgenommen, genauer angeschaut und dann daraus Fragen entwickelt und sind auch ins Kollegium gegangen, haben mit unseren Kollegen diskutiert, wie unser Verhältnis zu Rudolf Steiner ist und haben gesehen, dass es sehr lebendig und sehr unterschiedlich und sehr differenziert angeschaut wird.
Markus, kannst du ein paar von den Kernpunkten, die im Mittelpunkt standen, spezifisch zu dieser Diskussion?
Der absolute zentrale Punkt in meinen Augen waren eben die Rassismusvorwürfe, die, glaube ich, zum ersten Mal mit deutlichen Worten von Jutta Ditfurth, damalige Grünen-Abgeordnete oder Mitglied der Grünen, in ihrem Buch Feuer im Herzen formuliert worden sind, in Auseinandersetzung mit den Anthroposophen, die bei den Grünen waren. Denn die Rassismusvorwürfe im Zusammenhang mit einem Epochenheft in Holland, woraufhin denn die Anthroposophische Gesellschaft in den Niederlanden eine große Kommission eingesetzt hat, um das zu überprüfen. Also der Kernpunkt sind eigentlich, für mich jedenfalls, sind diese Äußerungen von Steiner, um die es geht, sind die rassistisch oder lassen die sich irgendwie anders erklären? Und da ist natürlich eine ganze Armada sozusagen von Anthroposophen und Waldorflehrern, hat losgelegt, das zu untersuchen und eigentlich gesagt, ja, wenn man das in Zusammenhang stellt und so weiter, dann ist das alles verständlich und ist das überhaupt nicht rassistisch. Und mit dieser Aussage oder mit dieser Abwehr hatten wir massive Probleme. Und der erste Artikel, den Thomas dann geschrieben hat, der hieß ja auch Abschied von Rudolf Steiner, eben auch mit Fragezeichen, also wo er dezidiert dann erstmal hingestellt hat, also Leute, wir müssen kritisch hinterfragen. Also dieses Kleben und jetzt auf jeden Fall, also Steiner ist von vornherein gesetzt und es geht nur darum, Formulierungen so umzubiegen oder so zu sehen, dass sie auf jeden Fall Bestand haben. Da haben wir beide gesagt, und wir saßen schon eine Weile, eben mindestens seit 95 oder schon seit Jutta Ditfurths ersten Äußerung, saßen wir zusammen und haben diese Sachen eben besprochen und überlegt. Da haben wir gesagt, Leute, so geht das nicht. Wir müssen da irgendwie anders vorgehen.
Wie wurde der Artikel aufgenommen? Hat sich die Redaktion darum gerissen und wie war die Resonanz generell?
Also
ihr lacht, ja. Das sieht man jetzt leider nicht im Podcast, aber ich sehe ja, eure
Reaktion. Schöne Steilvorlage, hat sich die Redaktion darum gerissen und jetzt kann Thomas da sehr schön drauf antworten.
Ja, also Markus hat eben einen Artikel nochmal angesprochen, Abschied von Rudolf Steiner, also ähnlich lautend. Das war nur für unsere Schulzeitung geschrieben, aber einen Monat später kam dann auch der Erziehungskunstartikel. Nein, das wurde nicht angefragt. Überhaupt hatten wir so den Eindruck, dass so die Waldorfbewegung eigentlich diese Thematik noch überhaupt nicht auf dem Schirm hat und sehr verunsichert, irritiert auf die Anwürfe und Kritiken reagiert hat. Und dann haben wir Markus und ich diesen Artikel geschrieben und dann bekam ich einen Anruf von der Redaktion der Erziehungskunst. Das war damals der Matthias Maurer und der Klaus Schickert, so hieß er, glaube ich. Und dann wurde mir mitgeteilt, also Herr Voss, Sie haben sich da ganz toll in die Materie eingearbeitet, aber leider können wir diesen Artikel nicht bringen. Das, und jetzt Zitat wörtlich, das kann man den älteren Anthroposophen nicht antun. Das werden die nicht verstehen. Und da waren wir doch, also erst mal ein bisschen geknickt, aber wir waren auch irgendwie ein bisschen wütend, Markus, glaube ich, kann man so sagen. Und ja, da muss Markus weitererzählen. Wir sind dann hingefahren nach Stuttgart in die Redaktion. Markus,
hast du es doch in Erinnerung? Thomas war sehr geknickt, war sehr betroffen. Er hat da auch sehr viel Herzblut reingesteckt, ne, in den ersten Artikel. Und beim zweiten habe ich ja dann mitgemacht und dann zusammenproduziert auf der Grundlage von Thomas' Artikel und dann an die Erziehungskunst geschrieben. Thomas war enttäuscht, richtig enttäuscht. Und ich war, und da war auch sauer, aber ich war total sauer.
Ja.
Und habe gesagt, Thomas, das akzeptieren wir nicht. Das akzeptieren wir nicht. Wir fahren da hin. Wir machen da kleine Revolution. Wir sind rein in Zug, ja, ab nach Stuttgart. Ja gut, jetzt Revolution wird ja eh überstrapaziert, vielleicht auch falsch gedeutet. Also wir nach Stuttgart gefahren und dann rein in die Redaktion und dann war das ein sehr langes Gespräch und mit dem
ein gutes Gespräch.
Und ein gutes Gespräch. Und ich weiß gar nicht, ob jetzt der Artikel Abschied vom Guru oder ob wir auch den zweiten Artikel noch überschrieben haben, Abschied von Rudolf Steiner, Fragezeichen, oder ob der Guru schon auf dem zweiten Artikel drauf stand. Auf jeden Fall war das nochmal, egal wann diese neue Überschrift entstanden ist, eine gute Wendung. Ne, das hieß ja, wir trennen uns nicht von Rudolf Steiner, wir trennen uns von einer ganz bestimmten Funktion, die er scheinbar in bestimmten Bereichen hat, von einer ganz bestimmten Sicht. Das geht einfach nicht mehr. Wir können nicht jedes Wort, was der losgelassen hat zur Jahrhundertwende, können wir nicht unterschreiben und vorher schon sakrosankt.
Ja, klar.
Ne, also das wäre, entspricht natürlich einer wissenschaftlichen Haltung sowieso nicht, aber auch der Situation der Waldorfschulen um 2000 nicht mehr. Das war wirklich gut und wie gesagt, also wo der Titel dann entstanden ist, er ist in der Diskussion entstanden auf jeden Fall und damit kam er dann raus.
Ich kann vielleicht nur ergänzen, dass wir etwas erleben konnten, was man, glaube ich, immer wieder so in der anthroposophischen Bewegung erleben kann oder in der Waldorfbewegung, für die können wir, glaube ich, stärker sprechen, dass wenn so steile Thesen oder Kritiken aufkommen, dass erstmal eine große Irritation da ist und dann irgendwie geguckt wird, nein, das ist aber, der Steiner hat es nicht so gemeint, oder man muss da immer gucken, er hat doch sich gegen Antisemitismus eingesetzt, er hat im Verein zur Abwehr des Antisemitismus 6 wichtige Artikel geschrieben 1901 und hat eigentlich immer für die Gleichberechtigung des Judentums sich eingesetzt, für Toleranz. Und da haben gesagt, ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und da können wir Steiner auch gut zustimmen. Und das ist der Steiner, der für uns auch zukunftsträchtig ist. Aber, und das war für uns das zentrale Anliegen eigentlich in diesem Artikel, man muss eine andere Seite eben auch hinzunehmen, dass wenn er über Juden gesprochen hat, dass er dann in seinen Äußerungen, in seinen Formulierungen nicht frei war von bestimmten antijudaistischen Stereotypen, Pauschalisierung. Also er dann formuliert hat, das Judentum als Ganzes hat sich überlebt und hat keine Berechtigung mehr in der Weltgeschichte. Das ist, wenn man das heute liest und interessanterweise auch damals schon las. Es gab ja viele Juden, die dann in der anthroposophischen Bewegung dann im 20. Anfang des 20. Jahrhunderts mitgearbeitet haben. Die haben das, wenn auch deutlich später, teilweise erst nach dem Tod Steiners, mitbekommen. Sehr gute Mitarbeiter und die waren einfach schockiert. Also da sind so, das ist so eine Polarität, eine Widersprüchlichkeit und eine Gleichzeitigkeit. Also ganz emanzipatorisch Rudolf Steiner und dann nicht frei von antisemitischen, ich würde eher sagen antijudaistischen Klischees, die aber auch bei vielen Menschen im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts ganz gängig waren, auch bei Aufklärern wie Kant, der jetzt viel in der Diskussion ist, oder Hegel oder Fichte. Das war uns wichtig, diese Polarität, diese Widersprüchlichkeit aufzuzeigen und da vielleicht eine Diskussion entstehen zu lassen.
So, jetzt, dass wir über diese private auch Beziehung zu Rudolf Steiner sprechen oder diesem Verständnis. In welcher Weise haben sich eure persönlichen Sichtweisen und eure Verständnis von Rudolf Steiners Werk in den letzten 2 Jahrzehnten verändert?
Das war der erste Punkt, dass wir anhand dessen oder ich mir anhand dessen klar gemacht habe, es kann nicht sein, dass wir hier alles unterschreiben oder es muss darum gehen, zu hinterfragen, also dass wir mehr so rangehen. Steiners Darstellung sind für uns für mich Arbeitshypothesen. Und ich habe auch gemerkt, auch im Unterricht, ne, ist manches umsetzbar, manches ist nicht umsetzbar. Und ich bin dann erst so schrittweise, das fing auch nicht direkt mit diesem Artikel an, stückweise dazu gekommen, Steiner jetzt überhaupt stärker im historischen Zusammenhang zu sehen. Ein großer Punkt war dabei, also ihn stärker in den historischen Zusammenhang zu stellen und uns auch klar zu machen, also der Junge hat zur Jahrhundertwende gelebt. Was hat er denn sonst so? Der hat da die Sachen sich nicht einfach alle ausgedacht, oder das ist ja nicht alles jetzt dieses Hellsehen oder diese übersinnliche Schau. Das ist ja ein extrem komplizierter Vorgang. Und Steiner hat ja gelesen, den Weltmeister, ne? Und hat ja auch bei einer theosophischen Gesellschaft mit Haeckel befreundet. Das ist schon mal die beiden Sachen. Und das wurde, also da war schon Helmut Zander mit seiner Biografie 2011, dem war ich unheimlich dankbar, dass der Steiner überhaupt, dass der den nicht einfach nur verrissen hat, wie eigentlich meistens mit den Kritikern vorher gewesen ist oder mehr oder weniger, dass er eine kritische Haltung hat, aber Steiner sehr, sehr gründlich gelesen hat und das Panorama sozusagen aufgemacht hat. Dann hat Joost Schieren, ich weiß nicht, er hat wahrscheinlich Professor an der Alanus-Hochschule, wahrscheinlich auch schon vorher damit angefangen, aber er hat ganz stark betont Anthroposophie und Wissenschaftlichkeit und hat auch da Steiner in gewisser Weise kontextualisiert. Und das war für mich jedenfalls ein ganz wichtiger Punkt. Und dann war für mich auch ein ganz wichtiger Punkt eben 2015, als an einer Waldorfschule eben ein Lehrer mit rechtsextremen Kontakten identifiziert wurde. Der Blick, wie lesen eigentlich die Rechten? Wie lesen die denn eigentlich? Und das ist eine ganz andere, da sind wir plötzlich aus dieser reinen Abwehrnummer raus und die geben uns, also wenn man den so lesen kann, ne, wenn jetzt eine Caroline Sommerfeld sagt, die Mission einzelner Volksseelen von Steiner hat mir gezeigt, dass das deutsche Volk eine Seele hat, also wir sind ein einheitlicher, homogener Volkskörper sozusagen.
Ein Volk und eine Seele.
Genau. Und da wurde mir dann deutlich, wie problematisch so eine Formulierung sind, wenn man sie ahistorisch oder von vornherein. Ne? Und dann kam für mich eben der Blick, wie sieht die Evolutionstheorie eigentlich aus? Und gerade die Evolutionstheorie heckischer Prägung ist eben sehr rassistisch. Mhm. Ja. Ne? Von Darwin hat sich immer ein bisschen moderater ausgedrückt, da fiel das nicht so auf. Aber bei Haeckel ist es halt eher, ne, gliedert das ja richtig, also Evolution als teleologischer Vorgang, mehr oder weniger jedenfalls Höherentwicklung, der Europäer als der am besten entwickelte und in den Stufen davor alles niedriger, dann geht das eben, ne, von schwarzen Menschen geht das dann über direkt ins Tierreich und so weiter und dann immer weiter runter. Das wird massiv bewertet. Ne? Und Steiner war mit Haeckel befreundet und hat davon eben, also Steiner war ihm unheimlich interessiert an Entwicklung. Ne? Und diese Evolutionstheorie damals war modern, die musste gegen konservative Kreise überhaupt erst durchgesetzt werden. Insofern ja, war total, natürlich klar. Echt progressiv. Und dann haben wir erst hinterher gemerkt, Haeckel ist dann auch, hat so ein Institut für Rassenhygiene und so weiter, ist dann aber, das war nach der Trennung von Steiner oder zumindest nachdem der Kontakt sich gelöst hat, ist Haeckel massiv rassistisch und letztendlich ja auch als Vorläufer des Nationalsozialismus. Das war das eine Standbein. Das andere Standbein ist er hat ja viel aus der theosophischen Gesellschaft, hat er dieses Konzept der kosmischen oder kosmologischen Evolution, hat er erstmal aus der Theosophie genommen von Blavatsky. Und hat das wirklich Jahre und Jahrzehnte bearbeitet, überarbeitet. Und wir können ja richtig sehen, wie sich der Begriff Wurzelrassen, Rassen und Kulturstufen mischt und weniger wird, aber der Begriff der Rassen, das kann Thomas gleich noch ergänzen, verschwindet ja eigentlich auch nicht vollständig. Und da sehen wir auch noch bei Steiner in seinem kosmischen Evolutionskonzept, sehen wir noch, auch eine sehr unterschiedliche Bewertung von einzelnen Menschengruppen, was heute auch nicht mehr akzeptabel ist. Und da sehen wir natürlich auch, Steiner hat mit diesen Sachen eben gearbeitet, die zur Jahrhundertwende zur Verfügung standen, hat die bearbeitet, aber diese rassistischen Stereotypen und Festlegungen, Bewertung, Abwertung finden sich bei ihm.
Ja, das ist halt so. Thomas, was sagst du?
Ja, also ich kann mich zu vielen stellen, was Markus gesagt hat, würde vielleicht nochmal bekräftigen wollen, dass ich Steiner durch die letzten 30 Jahre einfach mehr schätzen gelernt habe als ein Ringender, als ein Lernender, sich Entwickelnder. Und das war vor 30 Jahren in der anthroposophischen Bewegung gar nicht möglich zu denken, Steiner als einen sich Entwickelnden und Menschen zu denken, der ganz Zeitgenosse war und trotzdem sehr intensiv sozusagen zu geistigen Fragen geforscht hat und da eine große Begabung hatte. Und da ist ja damals auch Christoph Lindenberg mit seiner großen Biografie heftig angegriffen worden. Wie kann man einen Guru, wie kann man einen Eingeweihten, der sozusagen schon seit der Geburt eigentlich eingeweiht war, wie kann man den als sich Entwickelnden beschreiben? Und da haben Markus und ich gesagt, natürlich kann man das, weil das Selbstverständnis Steiners gewesen und auch der Anthroposophie und auch der Waldorfpädagogik, also der Entwicklungsgedanke, das menschliche Wesen als ein sich ständig entwickelndes. Und ich fand eben schön, dass er an allen Fragen unglaublich seiner Zeit interessiert war, gerungen hat. Vielleicht ist er manchmal zu weit gesprungen, vielleicht hat er sich mit bestimmten Dingen zu weit auch verbunden, also Haeckel oder Nietzsche oder Stirner. Aber er hat sich immer wieder auch davon versucht zu lösen. Und bei dem Rassismusgedanke und diesen Klischees, war für mich sehr hilfreich zu sehen, dass es doch viele Forschungen gibt, teilweise von anthroposophischer Seite, also ich denke da so an Uwe Werner zum Beispiel oder Jens Heisterkamp, Ramon Bull mit dem Stuttgarter Memorandum, 2008 war das, glaube ich, und natürlich auch die Arbeit von Helmut Zander, 2007, zwei dicke Bände zu der Biografie Steiners, die Zander geschrieben hat, habe ich eine etwas andere Meinung als Markus. Aber das ist vielleicht nicht das Entscheidende. Entscheidend ist eben zu sehen, dass Steiner selber eigentlich Menschen aufgefordert hat, die mit ihm zusammengearbeitet haben, alles zu prüfen. Und es gibt auch eine Irrtumsmöglichkeit, auch in der geistigen Forschung, auch für den sehr eingeweihten Menschen. Also da hat er sich selber gar nicht von ausgenommen. Und wir sind aufgerufen, selber mit unserer Kraft des Denkens an bestimmte Themen, die Steiner sozusagen uns zur Verfügung gestellt hat, daran zu arbeiten. Und vielleicht erstmal hinhören, zuhören, wirken lassen, ein bisschen vielleicht auch in der Schwebe lassen, aber dann natürlich auch kritisieren, das gehört dazu. Also diesen Forschungsaspekt oder diese Forschungsmethode, die hat Steiner sehr früh eigentlich schon beschrieben. Und er sagt ja selber, dass die Anthroposophie gar kein Inhalt eigentlich vornehmlich ist oder eine Weltanschauung, wo alles schon irgendwie feststeht und in Blei gegossen ist, sondern es ist eine Erkenntnismethode. Es ist ein Weg zu tieferen Erkenntnissen zu kommen. Also es ist ein sehr dynamisches Verständnis, was Steiner uns eigentlich mit der Anthroposophie präsentiert. Und ich fand eigentlich immer sehr schön, dass doch, wenn auch manchmal sehr zeitversetzt und etwas verspätet, aber Anthroposophen, die brauchen ein bisschen Zeit. Die sind so wie so ein Maulwurf, sagte mal ein Kritiker. Die brauchen Zeit, aber dann kommen die eigentlich gut in Schwung und nehmen doch die kritischen Impulse auf.
Ja. Das auf jeden Fall, unbedingt. Darüber muss man viel mehr nachdenken. In eurem Text von Jahr 2000 steht, wir müssen deutlich machen, dass für uns naive Textgläubigkeit kein Thema ist und auch nicht sein darf. Ebenso müssen wir eine kritische Distanz entwickeln gegenüber problematischen Vereinfachern und denjenigen, die alles, was Steiner gesagt hat, heilig sprechen wollen. Das hast du, Markus, glaube ich, auch am Anfang unseres Gesprächs auch angeteasert. Daher die Frage an dich, Markus, wie können WaldorfpädagogInnen eine gesunde Balance zwischen der Wertschätzung von Steiners Werk und einer kritischen Distanz zu problematischen Aspekten seines Werks pflegen, insbesondere in der modernen, vielfältigen Bildungslandschaft?
Eigentlich finde ich das relativ einfach. Hingucken. Steiners Aussagen als Arbeitshypothesen nehmen. Also in der Oberstufe spielt Steiner an vielen Waldorfschulen eine sehr untergeordnete Rolle, bis gar keine. Ne? Und es ist dieses, auch da ist es, ne? Dieses, es gibt auf der einen Seite zu viel Verehrung, zu viel Gläubigkeit und auf der anderen Seite wirklich auch ein Ignorieren und Oberstufe hat mit Steiner nichts mehr zu tun, das ziehen wir so durch. Und insofern ist natürlich dieser erkenntnistheoretische Impuls oder wenn man Steiner dann nur als Fragenden nimmt, dann ist das interessant, aber man muss da nicht jetzt sich da abquälen, jedes Wort da von ihm als richtig hinzustellen. Das lähmt natürlich. Und insofern gibt es keinen Diskurs in dem Sinne oder wenig. Es gibt ja einzelne Leute und einerseits, dass wir das hier besprechen, zeigt natürlich auch, dass da irgendwo ein Interesse ist. Und es gibt natürlich viele Leute, die sich im Prinzip dafür interessieren, aber diese Gläubigkeit oder dieses Festhalten wollen und diese Angst sozusagen, Steiner als Instanz zu beschädigen, die ist so groß, dass es immer noch mehr verhindert und auch so eine Lebendigkeit nicht reinbringt. Also hingucken, wissenschaftliche Texte rezipieren, kritische Fragen stellen, was und Sachen zusammensehen, neue wissenschaftliche Ergebnisse sehen, Aussagen von Steiner zu hinterfragen, aber trotzdem zu verwenden sozusagen, ermöglichen sie uns einen Blick auf die Gegenwart, auf die wissenschaftlichen Phänomene, die wir haben und bereichern sie da und da, wo sie uns bereichern und neue Sichtweise öffnen, super. Und da, wo wir merken, da lag er falsch, hielt er einfach an Sachen der Jahrhundertwende fest, wird aussortiert.
Ja, das muss auf jeden Fall auch aussortiert werden. Thomas, du als Historiker, wie gehst du denn mit der Kritik um, die Steiners Modell hinsichtlich der Hierarchisierung und potenziellen strukturellen Diskriminierung entgegengebracht wird? Siehst du da Wege, wie man diese Aspekte in der modernen Anwendung der Waldorfpädagogik adressieren und möglicherweise überwinden kann?
Also ich bin da ganz zuversichtlich, weil ich glaube sagen zu können, dass es in der Geschichte in den Waldorfschulen einen echten Diskurs gibt und ein starkes Bemühen, den Lehrplan für Geschichte in den Waldorfschulen sozusagen zeitgemäß neu zu formulieren. Das braucht natürlich Fingerspitzengefühl, das ist ganz klar, aber es braucht auch den Mut zur Veränderung. Und wir sehen in zwei Richtungen eigentlich die Aufgabe. Das eine ist ganz klar zu erkennen, dass wir in einer globalen Welt der Diversität und der Vielfalt leben. Und das auf der anderen Seite, da denke ich jetzt gerade an die Klassenlehrer, also 1. bis 8. Klasse, da wird viel zu traditionell gearbeitet. Man erlebt das immer wieder, dass Kollegen dann einfach, weil sie Zeitnot haben, ja, so Geschichte vor, wir kommen gerade aus der Physikepoche vielleicht und haben Wochenende, wollen mal entspannen oder müssen sie am nächsten Montag dann eine Geschichtsepoche, vielleicht griechische Geschichte beginnen. Und wie können sie das schaffen? Haben vielleicht noch Kinder zu Hause? Also das ist ein Problem der Überarbeitung. Und da sehen wir die Notwendigkeit, dass nicht nur ein Lehrplan der Zeit angepasst werden muss, sondern dass auch den Geschichtskollegen Material zur Verfügung gestellt wird. Und nicht nur den Kollegen, auch den Schülern. Denn was ist die Realität? Man nimmt alte Epochenhefte, die vielleicht schon 10, 20 Jahre in den Schulen rumkursierten. Und da ist man froh, man hat was in der Hand. Aber das ist natürlich etwas, wo überhaupt keine Innovation stattfindet und vor allem gar keine Anbindung an den Stand der Geschichtswissenschaft. Und da gibt es einen Kreis von ungefähr 30 Waldorfpädagogen, die sich regelmäßig treffen, häufig in Kassel, aber auch in Stuttgart. Und 25 Forschungsprojekte sind auf den Weg gebracht. Eins davon werde ich versorgen mit anderen Kollegen zusammen, wo jede einzelne Klasse, 5., 6., 7., 8., 9. Klasse bis zur 12. Klasse, auf den Geschichtslehrplan noch einmal hingeschaut wird und Materialien erarbeitet werden, die auf dem von neuesten Stand der Forschung sein müssen und auch methodisch in dem Sinne neu sein werden, dass nicht nur für die Lehrer etwas an die Hand gegeben wird, sondern auch den Schülern vielleicht in Form eines Arbeitsbuches. Und wir merken, dass gerade dieses Kulturstufenmodell in der Tat natürlich etwas ist, was Befragung braucht. Denn wenn immer die Geschichtswissenschaft so verstanden wird oder der Geschichtsunterricht, dass erst eine Epoche war und dann kommt die nächste und die war besser und dann kommt die 3., 4., 5. und dann kommen wir bis nach Europa und das ist die höchste Entwicklung, das ist Hochkultur, dann ist natürlich die Gefahr einer Diskriminierung, einer Hierarchisierung, die ist eindeutig gegeben. Und da muss man sagen, Steiner hatte in einer Zeit noch gelebt, wo der Kulturbegriff sehr monolithisch war. Das waren in sich abgeschlossene Entitäten, wo es keine Begegnung irgendwie zwischen den Kulturen gab. Heute wissen wir in der globalen Welt, dass Kulturen sehr offene Gebilde sind, was die Religion, was die Sprache, gerade durch die Medien. Also diese Verknüpfung, die Verbindung durch das Internet zeigt natürlich, dass wir in einer Welt leben und die Kulturen sich gegenseitig berühren, befruchten. Und das muss im Geschichtsunterricht, auch im Konflikt natürlich stehen, das muss im Geschichtsunterricht viel beweglicher und offener rübergebracht werden. Denn sonst sind wir in der Gefahr, dass man uns nicht ganz zu Unrecht den Vorwurf machen kann, dass an den Waldorfschulen im Geschichtsunterricht so etwas herrscht wie struktureller Rassismus. Da müssen wir ganz, ganz wach sein, und diese Diskussion und dieser Diskurs findet statt, wird nicht von allen geliebt. Warum überhaupt eine Veränderung? Wir sollen doch eigentlich die Angaben von Rudolf Steiner sozusagen 1:1 in den Geschichtsunterricht umsetzen. Sowas gibt es, oder andere, die überhaupt gar keinen Bezug mehr dazu haben. Wirklich gute Materialien mit guten Fragen, mit guten Aufgaben hinzubekommen. Und vielleicht ein bisschen auch die Europa, nicht ein bisschen, sondern immer wieder auch die europazentrische Perspektive zu verlassen, in andere Kulturen zu gehen. Und bei dem Thema zum Beispiel, was ich versorge, 7. Klasse, Entdecker und Eroberer, muss man beides in Anführungszeichen setzen. Man weiß heute, die Völker waren schon sozusagen, die haben sich schon selber entdeckt, und da musste nicht von außen jemand kommen, der ja nicht immer in guter Weise gewirkt hat, ganz im Gegenteil, Kulturen zerstört hat.
Ja, du, ich bin aufgewachsen in so einem Land, die angeblich von Christoph Kolumbus entdeckt wurde.
Ja.
Das nervt halt. Also sorry, aber das ist einfach so ein, jedes Mal, wenn ich höre oder lese, der Entdecker Kubas oder so, sage ich, nee, Kuba wurde schon entdeckt, schon längst auch. Ja, das sind einfach Sachen, die nerven, und diesen Eurozentrismus, das ist, ich meine, ich frage mich immer so, meine Kinder gehen auch in eine Waldorfschule, aber das ist nicht so ein Problem, nicht nur ein Problem von der Waldorfschule. Das ist einfach generell ein Problem von allen Schulen.
Ja,
dass man immer so diesen eurozentristischen Perspektiven hat, vor allen Dingen im Geschichtsunterricht.
Also bin ich ganz klar, Mann. Ich kann noch ergänzen als Letztes, dass man sagen, man muss heute, und das war vor 100 Jahren, glaube ich, ganz unmöglich, den Völkern, die in Anführungszeichen entdeckt wurden und erobert wurden, dem muss man die Stimme geben. Und man hat immer gedacht, das geht nicht, weil ja nur die Eroberer geschrieben haben, Pizarro oder Cortés. Nein, oder Kolumbus. Man weiß heute durch die Forschung, und da sind wir wirklich 100 Jahre weiter, dass es Schriftzeugnisse gibt, Stimmen gibt, aus der aztekischen Kultur, aus der Maya-Kultur, aus Afrika gibt ganz neue Forschung der letzten 10 Jahre, spannend zu sehen, wo man gemerkt hat, die waren auch immer im Widerstand. Da gab es einen aktiven Widerstand auf den Philippinen, wo auch immer man hingeht. Das heißt, wir bekommen ein Bild in der Geschichte, und das muss in den Geschichtsunterricht einfließen, der interkulturell ist und der global ist, also eine Weltgeschichte. Die ist, glaube ich, wichtig in den Blick zu nehmen. Und das Tolle ist ja, dass Steiner dafür durchaus ganz viele Anregungen gegeben hat. Sagt, die Anthroposophie ist eine Weltbewegung. Und da muss man sozusagen Steiner nochmal sozusagen neu schöpfen. Ich sag mal Steiner 2.0. Und dann kann man auch mit Steiner durchaus leben, immer in dem Bewusstsein, dass er auch ein Zeitgenosse seiner Zeit war.
Ich hoffe, ich spreche jetzt erstmal diesen Namen richtig. Martin Rawson. Gut 4 Jahrzehnte an Waldorfschulen als Klassen- und Fachlehrer tätig, spricht von einer Post-Steiner-Pädagogik. Was bedeutet dieser Begriff für euch? Hat es überhaupt eine Bedeutung für die Zukunft der Waldorfpädagogik? Markus?
Naja, ich meine, klingt ja so ein bisschen nach diesem Postkolonialismus, und da finde ich es natürlich auch sehr angesagt sozusagen, dass wir auf den Kolonialismus kritisch schauen. Also Post ist mir ein bisschen zu stark, Post-Steiner, weil klingt für mich so ein bisschen der Sprung, sich da an der Stelle zu verabschieden. Also für mich geht's eben da um diese kritische Auseinandersetzung, was ich ja schon relativ stark ausgeführt habe. Also was können wir von ihm übernehmen? Ne, und gibt's ja auch. Also auch dieses, also was ich eben ganz zentral finde, ist das entwicklungspsychologische Konzept. Zum Beispiel dieses Konzept der Wesenslieder, was er jetzt letztendlich aus der Theosophie, also den Weisheitslehren des Orients übernommen hat, und wo es auch sinnvoll wäre, dass man diese Begriffe Ätherleib, Astralleib und so weiter, dass man das wirklich so weit greift, dass das auch für ein wissenschaftlich fundiertes Konzept vermittelbar ist, was ich aber glaube, auch seine Dreigliederung, an der er gearbeitet hat, ne, diese Funktionssysteme zum Beispiel, wenn man es jetzt auf die Biologie bezieht, auch die wird oft starr und stereotyp verwendet, sind aber ganz gute Aspekte, wenn man sie nicht zu starr nimmt. Also an diese, gerade was Entwicklung betrifft, die individuelle Entwicklung, des Schülers, des Menschen, habe ich das Gefühl, da ist nicht mit Post-Steiner. Also wenn Rawson das Gleiche meint wie wir, Abschied von Guru, gar keine Frage. Aber ich hätte lieber einen Begriff, der dieses Kritische, den kritischen Umgang mit Steiner da in den Fokus rückt. Und das ist nach meiner Meinung nicht nach Steiner, sondern nach Steiner als Guru. Und da sind wir wieder bei unserem Begriff. Es ist natürlich schwer, das, also ich verstehe ihn so ein bisschen, ist so ein bisschen provokanter oder ein bisschen ein Begriff, der natürlich eine momentane Strömung, vielleicht auch ein Bedürfnis aufgreift und insofern anregend für Diskussionen. Aber wie gesagt, ich verwende ihn nicht. Und dazu ist diese Frage, was von Steiner verwenden wir, wie schaffen wir es, diese Specials oder die Essentials der Waldorfschule wirklich so zu formulieren, dass wir nicht ständig zitieren und nicht an jeder Stelle unbedingt seinen Namen nennen, aber wo deutlich wird, das ist ein Konzept und das wir dann auch bearbeiten, dass wir weitertragen. Und es gibt ja Versuche, dass auch gerade in dem kompetenzorientierten Lehrplan diese Sachen stärker wissenschaftlich einzubinden und auch von der Terminologie, ne, die ist ja immer noch wie so ein Graben, also gerade Etherleib und Astrale, ist ja wie so ein Graben sozusagen, der verhindert, dass wir mit Erziehungswissenschaftlern und so weiter oder Psychologen ins Gespräch kommen. Da ist immer noch zu viel Vorsicht. Also
ja, ja.
Mit Steiner anders umgehen und Sachen auch rausschmeißen, sicherlich, aber manche Sachen sind von den Konzepten einfach gut und interessant und bearbeitbar. Und insofern, ja, würde ich sagen, mit ihm aber ganz anders.
Also was ich eigentlich von diesem Gespräch auch noch mitnehmen kann, es fehlt, vielleicht irre ich mich und dann könnt ihr mich auf jeden Fall auch nochmal sagen, nee, es stimmt gar nichts. Aber ich finde, das ist ein Lack an Dialog. Also wie wichtig ist es dann, diesen Dialog oder den Dialog innerhalb der anthroposophischen Gemeinschaft so wie bei der Außenwelt zu pflegen, um genau Missverständnisse zu klären und die Relevanz von Steiners Idee zu kommunizieren.
Ja, darf ich da kurz rein? Ich würde gar nicht sagen innerhalb der anthroposophischen Gesellschaft, sondern erstmal innerhalb der Waldorflehrer. Also das sind ja auch nochmal zwei Paar Schuhe, auch wenn das beides miteinander zu tun haben, aber unterscheiden sich auch. Ne? Ganz kurz eingeschoben, also Thomas hat ja die sehr produktive und konstruktive Seite von Selk und auch seine Formulierung, nachdem diese Rassismusvorwürfe anhand der Corona-Demonstrationen aber ganz massiv geworden sind, hat Selk und haben die anderen drei Vorstandsmitglieder der anthroposophischen Gesellschaft ein Konvolut oder so einen Text, einen Artikel über Rassismus zusammengestellt, der reine Abwehr ist.
Markus, bevor wir darauf eingehen, würde ich gerne noch etwas zu meinem Fach, zu Geschichte sagen, zu dieser Frage.
Gut, ich bin ja nicht fertig. Ich wollte diese Trennung von Anthroposophie und Waldorf, das ist alles. Ne? Du kannst gleich dazukommen. Also insofern, Waldorfschule und Anthroposophie trenne ich. Also ich erstmal, ne? Wo die Brücken sind oder wie die, und die Waldorfbewegung hat sich da auch ein klein bisschen anders verhalten. Und der Diskurs ist, ja, ich finde ihn schwer innerhalb. Also es ist eine ganz heterogene Gesellschaft mit der Zeit. Es gibt eben auch da gibt's Abwehrreflexe an manchen Stellen. Also wenn man an bestimmte Sachen kratzen will, oder was heißt kratzen, wenn man Sachen verändern will oder anders darstellen will, dann ist das zum Teil mühsam an manchen Stellen. Ich finde jetzt dieses Forum Geschichte läuft gut. In Biologie finde ich das schwieriger, jetzt sowas, so ein Gesprächsforum zu initiieren und zu implantieren, war lange da drin. Im Augenblick habe ich mich da ein bisschen zurückgezogen, weil ich erstmal für mich selber das Konzept entwerfen will und sozusagen die Widerstandskraft auf die Reihe kriege, um das neu zu formulieren. Da sehe ich im Augenblick die Beharrungskräfte größer als die innovativen Kräfte. Ne? Und ja, also mir geht's zu langsam, mir ist die Diskussion nicht frisch genug, aber sie ist da. Also ich würde auch nicht sagen, dass sie nicht da ist, aber ich finde es ein bisschen unterentwickelt.
Thomas?
Ja, also dieser Begriff von Martin Rawson mal geprägt, Post-Steiner, das war intern erstmal. Vor 2 Jahren haben wir im Forum Geschichte, wo diese 25, 30 Kolleginnen zusammensitzen, formuliert und man merkte sofort das Phänomen, wenn es so schlagkräftige Begriffe sind, dann können die unglaublich produktiv sein, aber sie elektrisieren so einen Begriff wie Post-Steiner, da hat sofort jeder hat was dazu zu sagen. Sie können aber auch sehr emotionalisieren und polarisieren. Und ich hatte vor einem halben Jahr auf einer Veranstaltung in Stuttgart mit einem auf einer Geschichtsveranstaltung war ein älterer Waldorflehrer da und ich habe so ein bisschen auch erzählt nochmal zum Geschichtsunterricht, wie ich das eben gemacht habe, 7. Klasse, Entdeckerepoche. Und da sagte, stand er auf und sagte, Herr Voss, ich schwerfe Ihnen den Federhandschuh hin. Also ihm hat, meine Ausführungen haben ihm nicht gefallen. Und ich kannte den, wir kannten uns ganz gut, wir sind beide, naja, fast älter gleichen Datums und da habe ich mich beim Mittagessen zu ihm gesetzt, darf ich mich noch zu ihm setzen? Ja, selbstverständlich, hat sich riesig gefreut und wir haben das Mittagessen fast ganz vergessen, haben eine Stunde diskutiert und debattiert und man merkte, wie er mich verstanden hat, wo ich ihm in Ruhe nochmal erklären konnte, was eigentlich Frage jetzt sozusagen in der Gegenwart sind, die man ernst nehmen muss. Wir bekommen es ja auch von unseren Oberstufenschülern immer wieder gesagt, was seid ihr eigentlich für eine Schule? Seid ihr eine Schule für Weiße? Das sind ja gar keine Migranten an der Schule. Wie kann denn das sein? Also es ist eine riesige Baustelle, die wir da eigentlich haben und viel zu wenige interkulturelle Schulen. Und das war sehr schön zu sehen, dass eigentlich dieser Federhandschuh überhaupt nicht mehr auftauchte. Wir haben uns zum Schluss die Hand gereicht. Also man braucht das Gespräch, aber man merkt, wie bei waldorfpädagogischer und teilweise anthroposophischer Seite sehr emotional reagiert wird, weil viele Menschen sich doch emotional so stark mit Rudolf Steiner als Person verbunden fühlen. Das ist ihr Lebenselixier und ich kann das akzeptieren und ich kann das verstehen. Und mir geht es selber manchmal auch so, wo die Kritik, da leide ich wie ein Hund, ja. Aber ich muss mich dieser Kritik doch irgendwie stellen. Und ich glaube, dass das Gespräch und der Dialog da ganz, ganz wichtig ist. Auch natürlich zur Wissenschaft, auch zur Wissenschaft. Und ich würde nicht auf Steiner verzichten wollen, weil ich denke, auch für mich war zumindest immer Rudolf Steiner und die Anthroposophie, da muss man fragen, was ist eigentlich Anthroposophie? Es sind ja keine Lerninhalte, sondern es ist ein Erkenntnisweg. Es ist eigentlich eine offene Methode eigentlich, eine hermeneutische Methode. Das muss aber viel deutlicher in den waldorfpädagogischen Ausbildungen deutlich gemacht werden. Also man hat nicht Anthroposophie, wenn man irgendwie den Namen mal benennt oder irgendwelche Methoden anwendet, sondern das ist ein Weg, mit dem man jahrelang umgeht. Und ich würde auf Steiner nicht verzichten wollen, aber ich weiß selbstverständlich um alle problematischen Schwachstellen, die zum Beispiel Markus und ich immer sehr leidenschaftlich diskutieren. Und ich glaube, dass meine Haltung wäre so, das hat der Bodo von Plato mal sehr schön formuliert und auch, wird auch in diesem ganz alten Artikel aus dem Jahre 2000 in der Anmerkung allerdings nur zitiert, dass wir die Kraft einer freien Verhältnissetzung entwickeln sollten. Und da schreibt er Notwendigkeit, die Notwendigkeit ist wichtig, ein reflektiertes Verhältnis von Autonomie und Hingabe Rudolf Steiner gegenüber zu entwickeln. Und mal ist die Hingabe stärker, bei mir, ich spreche jetzt nur für mich, wo ich ganz auch aus dem Esoterischen, aus dem Anthroposophischen heraus, aus dem Schulungsweg, aus der Meditation herausarbeite, weil das für mich Kraftquellen sind. Und dann merke ich wieder, ich muss mich auf eigene Beine stellen. Ich möchte mit Menschen, die kritisch argumentieren, wie Ansgar Martins, wie Helmut Zander, mit denen möchte ich mich nicht zusammentun, aber mit denen möchte ich sprechen. Und Rudolf Steiner, ich würde auch deshalb auf ihn gar nicht verzichten wollen, weil er bei allen Schwachstellen für mich der größte Impulsgeber ist. Ich kenne keinen anderen Anthroposophen oder keinen anderen Philosophen in der Neuzeit, der so stark nicht nur eine Philosophie entwickelt hat, eine Weltanschauung entwickelt hat, eine Erkenntnismethode entwickelt hat, sondern der auch in vielfältiger Weise in die Gesellschaft praktisch hineingewirkt hat, mit einer Wirkung bis heute. Und ich glaube, das ist ein ganz starker humanistischer Kern in der Anthroposophie für alle Praxisfelder. Und das würde ich mir unbedingt bewahren wollen. Und wo ich das für richtig halte, lese ich Steiner, diskutiere ich, lebe ich mit Steiner. Und wo nicht, da muss ich mich auf eigene Beine stellen. Das ist für mich überhaupt gar kein Widerspruch.
An dieser Stelle beenden wir das Gespräch für heute. In unserer nächsten Episode geht es weiter mit Abschied von Guru 2.0, um das Thema noch etwas zu vertiefen. Wir merken selbst, auch Experten wie Thomas und Markus, die sich eingehend mit der Thematik befassen, sind noch auf dem Weg. Und der Lernprozess hört niemals auf. Vielen Dank euch für eure Zeit.
Ja, wir bedanken uns bei dir. Dafür können wir gar nicht genug Zeit investieren.
Genau. Hat riesig Spaß gemacht, sich mal in der Weise über diese Themen zu besprechen. Und du hast das sehr gut moderiert. Und vielen Dank, dass wir hier sein konnten.
Dem stimme ich zu.
Dankeschön. Das war Waldorf Perspektiven, der Podcast, der einen neuen Blick auf die Waldorfpädagogik wirft. Ein riesiges Dankeschön an unsere Zuhörerinnen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Habt ihr die Sendung verpasst?
Kein Problem. Diese Episode und alle weiteren findet ihr zum Nachhören auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Vergiss nicht, uns zu abonnieren und auf Instagram zu folgen. Dein Feedback, deine Themenvorschlag, deine Gästeempfehlungen sind uns auch wichtig. Schreibt uns einfach an perspektiven@waldorfschule.de. Wir freuen uns darauf, mit dir gemeinsam neue Impulse in der Waldorfpädagogik zu bringen. Bis zum nächsten Mal.
Waldorf Perspektiven.